bei Apostelgeschichte 10. Und deshalb war mir es wichtig, dass ihr es heute Morgen auch nochmal hört. Und ich bin fasziniert von dieser Geschichte. Petrus hatte eine Vision. Er ging um 12 Uhr, also etwas später als jetzt, hinauf auf das Dach seines Hauses und hat gebetet. Er hatte Hunger. Und wie es so ist, wenn man Hunger hat, will man gleich etwas haben. Er hat es nicht bekommen, aber er sieht vom Himmel herab ein Tuch, wo alles Mögliche drin ist, was wir nicht so gerne vielleicht auch essen. Aber das fand ich interessant, er nimmt die Worte, die er da hört, nicht für bare Münze, schlachte und iss. Niemals, das mache ich nicht. Der Aufforderung wird vehement widersprochen, obwohl ja dann noch beschrieben wird, Gott sagt, was ich für rein erkläre, das mach du nicht unrein. Und dreimal wiederholt sich diese Stimme. Und da hat es bei mir irgendwie gedacht, das habe ich doch schon mal gehört, Petrus, und dreimal. Das habe ich doch nicht das erste Mal gelesen. Die Verleumdungsgeschichte war dreimal, wo Jesus ihn fragt, hast du mich lieb, war dreimal und hier wieder. Es ist vielleicht ein kleiner Fingerzeig, hier passiert etwas Besonderes. Aber ich habe mich dann gefragt, was wäre denn das heute für mich, wo ich sage, also Herr, niemals, no go, Glaube und Kirche, das geht an diesem Punkt überhaupt nicht zusammen. Habt ihr da auch solche Dinge? Vielleicht eine Gebetshaltung, wenn ich sage, wir beten und jemand schmeißt sich auf den Boden? Gottesdienst nicht in der Kirche und das für ganz normal zu sehen? Keinen Leiter, keinen Pastor der Gemeinde zu haben, Herr, das geht gar nicht. Gottesdienst ohne Plan und Ablauf. Wenn ich euch gesagt habe, singt halt was, ich fange dann irgendwann an. Reden ohne Konzept, kann man das überhaupt? Fasching und Glaube, Volksfest, für manche sogar Ökumene, Beten oder Gottesdienst in der Kneipe, Alkohol trinken und Glaube oder für Finnen ganz schwierig, Rauchen und Glaube. Früher war es vielleicht Sex vor der Ehe. Da gibt es vielleicht so manche Dinge, wo wir sagen werden, Herr, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Das würde ich niemals machen. Was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Wie würden wir reagieren, wenn wir so einen Auftrag, so eine Vision gehabt hätten? Interessant finde ich Petrus Entscheidung oder wie er damit umgegangen ist, er hat gegrübelt. Ja, manche Übersetzungen, er hat nachgedacht über diese Erscheinung und hat sich überlegt, was könnte denn das sein? Und dann hören oder lesen wir, da kommen Männer und die rufen lautstark nach ihm. Und er bekommt parallel, das finde ich auch interessant, noch eine Stimme zu hören, die sagt, das sind Männer vor der Tür, mit denen sollst du bedenkenlos mitgehen. Einfach so. Doch was war eigentlich passiert? Was ist eigentlich der Hintergrund des Ganzen? Ihr habt es ja ein bisschen so gelesen. Da kamen immer so Männer aus Caesarea. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt. Zu einem Römer redet Gottes Bote, einem Heiden. Cornelius war ein Hauptmann der Römer aus Caesarea und es wird beschrieben, dass er ein frommer Mann war und er hatte ebenfalls eine Erscheinung um 15 Uhr, 3 Tage vorher so ungefähr. Ob beim Beten oder mitten im Alltag, was er gerade gemacht hat, wird nicht beschrieben, aber es steht da, ein Bote Gottes sagte zu ihm, deine Gebete sind erhört worden und deine Gaben für die Armen hat Gott gesehen. Sie sind wie Weihrauch emporgestiegen zum Himmel, zu Gott. Super, denke ich, wenn das einer zu meinen Gebeten sagen würde. Was würde ein Bote Gottes zu euren Gebeten und Gaben sagen? Beten wir für die Armen und Bedürftigen? Geben wir, was wir können? Ist dies für uns auch ein Zeichen unserer Liebe zu Gott oder eher Nebensache, das soll mal der Staat machen oder es ist ja genug, was ich gebe. Zuerst kommt mal die Bitte für meine Bedürfnisse. Ich hatte da vorletzte Woche ein nettes Erlebnis. Ich saß morgens um 5 am Tisch und da habe ich eine Nachricht von meiner Tochter bekommen, mein Auto ist kaputt. Meine Gedanken, das brauche ich jetzt nicht. Herr, mach, dass es ganz schnell weggeht. Da habe ich nicht an die Armen gedacht, sondern ich wollte einfach keine Störung haben in meinem Alltag. Und erst als ich gemerkt habe oder mich zurückgepfiffen habe und gedacht habe, du hast einen Gott, der fürsorglich ist, vertrau doch mal, bin ich etwas ruhiger geworden und habe dann so Schritt für Schritt überlegt, was denn dran wäre. Und am Abend war ich nur noch dankbar, wie der Tag gelaufen ist. War ich dankbar, was ich alles erleben durfte und das Auto war nicht mehr kaputt. Der Marderschaden war behoben. Petrus ging es vielleicht ähnlich. Er wurde von Gott gestört. In seiner Ruhe, in seiner Planung und auch ein bisschen in seiner Religiosität. Aber was hat er gemacht? Er hat nachgedacht. Was könnte das denn sein mit der Erscheinung? Was will mir Gott hier sagen? Und bei Cornelius, diesem Hauptmann, wo der Bote gesprochen hat, der wurde ja auch gestört in seinem Ablauf. Und er hat aber entschieden, das, was der Bote zu ihm sagt, schick Männer in eine andere Stadt. Das war relativ weit, die mussten mindestens 2 Tage laufen. Hat er ohne zu zögern getan, was dieser Engel zu ihm gesagt hat oder dieser heilige Bote. Er hat nicht lange darüber nachgedacht, hat nicht überlegt, kann es Engel geben? Haben die mir was zu sagen? Nein, er hat seine 2 Boten zusammengetrommelt, hat ihnen noch einen frommen Soldaten mitgegeben. Also er hat auch an ihre Sicherheit gedacht und hat sie losgeschickt. Nach einer Beschreibung dieses Boten Gottes, und die finde ich echt interessant, er sagt, geht nach Joppe. Da gibt es einen Gerber mit Namen Simon, dessen Haus am Meer steht. Und er hat einen Gast, der Petrus heißt. Das war alles. Und dann hat er seine Männer losgeschickt. Und da beginnt für mich auch wieder eine interessante Punkt. Heiden bitten Juden mitzukommen. Auch eine spannende Geschichte, finde ich. Wenn man sich an die Regeln hält und da kommen jetzt Menschen, die nicht meinen Glauben haben, und ich soll mit ihnen mitgehen. Wie macht man denn das? Und interessant steht dann auch hier in Apostelgeschichte 10, die 3 Männer, die waren ziemlich lautstark, stand in meiner Übersetzung. Da habe ich überlegt, warum sind die so lautstark? Und eigentlich ist das ja interessant, wenn man in ein Haus nicht rein darf, weil es verboten ist, wenn man die Juden unrein dadurch macht, ja, was muss man dann machen? Von draußen schreien. Hallo, wohnt hier vielleicht Petrus? Und so haben diese 3 Männer sich lautstark artikuliert und gefragt, ob Petrus hier wäre. Und interessant steht dann auch die Erklärung, die dann die Boten auf den Lippen haben. Da steht in Vers 22, Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er glaubt an den Gott Israels und lebt gerecht vor ihm. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er soll sich anhören, was du ihm zu sagen hast. Das sagt der Bote zu Cornelius. Und hier ist 3-mal von Boten die Regel in diesem Vers. Einmal sind es die Boten, die nach Joppe gehen, die Petrus die Nachricht übermitteln und ihn bitten, mitzugehen. Der 2. Bote in diesem Vers ist der heilige Engel, wie er benannt wurde, also ein Bote von Gott. Und der 3. Bote ist dann auch Petrus, der die Botschaft, der den Menschen in Caesarea eine Nachricht überbringen soll. Und ich denke, wenn etwas Neues entstehen soll, braucht es wohl immer auch diese 3 Schritte, diese 3 unterschiedlichen Menschen oder Boten oder dergleichen. Das erste von Gott oder vielleicht auch einen Boten, eine Erscheinung, eine Idee, eine Sehnsucht nach etwas Neuem, nach etwas anderem. Und dann braucht es Menschen, die diese Botschaft weitertragen, die Menschen aufsuchen, die, wo sie meinen, dass diese Botschaft mit unterstützt wird. In dem Fall war es ja dann die Menschen, die nach Joppe gingen und Petrus mitgenommen haben. Und das Dritte, der Petrus, der Bote, die Menschen, die die Botschaft zu den anderen Menschen bringen, die Sehnsucht sozusagen umsetzen. Wann der erste Impuls kommt, ist immer etwas offen. Aber ich denke, wichtig sind Menschen, die sich bewegen lassen. Und Petrus ist ja vorbereitet worden von Gott. Und ich denke, so müssen wir auch, wenn wir immer wieder neue Impulse im Leben bekommen, vorbereitet werden von Gott. Und das braucht manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger Zeit. Aber wenn wir Neues wagen, ist es eben auch wichtig, den Weg in die richtige Richtung zu gehen. Petrus musste zuerst ein bisschen von Gott in seinen religiösen Vorstellungen korrigiert werden. Er musste etwas überwinden, damit er anderen Menschen, in dem Fall Heiden, begegnen konnte. Und die Boten von Cornelius wussten ja nicht, wie ihre Bitte Gehör findet, wenn sie sagen, ein Jude soll mit uns mitgehen. Und so denke ich, ist auch unser Projekt in Ulm, eine neue Stelle, ein neuer Weg, hier auch ein entscheidender Weg, den wir vielleicht auch gehen können. Hier braucht es eine Idee, hier braucht es Menschen, die die Idee weitertragen und hier braucht es ganz zuletzt auch Menschen, die die Botschaft zu anderen Menschen bringen. Wenn wir die Kirche verlassen und Menschen begegnen, dann wissen wir nicht, was kommt und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen komisch, was da alles so kommt, aber ich denke, das ist wichtig, wenn man Neues erleben will. Da möchte ich zu meinem vierten Punkt kommen. Petrus macht sich auf den Weg, er vertraut Gott. Petrus geht mit, vertraut seinen Visionen, aber er hat schon noch so seine Fragezeichen. Und er kommt in das Haus, wo nur Heiden versammelt sind, und er sagt, ja, eigentlich dürfte ich hier gar nicht so richtig sein, das ist eigentlich unrein für mich. Und dann sagt aber Petrus, Gott hat mir gezeigt in Vers 28, dass man keinen Menschen als unvorschriftsmäßig oder unrein bezeichnen darf. Kennt ihr vielleicht auch so Menschen, die ihr als nicht vorteilhaft bezeichnen würdet? Die euch nicht zu Gesicht stehen, wie man so schön sagt, die unvorschriftsmäßig sind, fand ich eine interessante Übersetzung. Für mich, denke ich, gibt es manchmal so Menschen. Aber es gibt keine Menschen, keinen Ort oder keine Handlung, wo Gott nicht rein machen kann. Es gibt sozusagen keine toxischen Beziehungen für uns, wenn wir im Glauben auf Gott gehen, keine negativen Einflüsse, obwohl das manchmal im Leben nicht immer einfach ist. Und als ich mich damit abfinden musste, dass unsere älteste Tochter zur Hauptschule zu gehen hat, da habe ich auch gedacht, Herr, muss das sein? Und manchmal gehen wir eben solche Wege, aber Gott kann Dinge gut machen. Und da ist für mich wichtig, dass wir das, was wir erleben, wo wir hingehen, beobachten, ohne zu werten. Ich denke, Petrus hatte zwar seine Mühe, aber er hat es geschafft, zu den Heiden zu gehen, weil Gott zu ihnen gesprochen hat und hat sich auf den Weg gemacht. Er hat gesagt, hier bin ich und Gott hat mir gezeigt, dass es richtig ist, dass ich da bin. Ich habe zwar meine Mühe damit, hört man so hinten herum, aber er war da. Er redet zu den Menschen, zu welchen er vorher nie gesprochen hätte. Und das war für mich auch entscheidend. Petrus wäre nie auf die Idee gekommen, zu einem Hauptmann zu gehen, von den Römern, die sein Land besetzt haben, und hätte ihnen die gute Nachricht gebracht. Was für Menschen sind das vielleicht manchmal für mich? Menschen, die zu alt, zu fromm oder nicht fromm genug sind. zu arm, zu dick, zu beschränkt, zu beschäftigt, zu reich oder was auch immer? Wo haben wir unsere Mühe? Aber er erzählt ihnen einfach die Geschichte von Jesus. Und ich bin immer wieder fasziniert, wenn Petrus erzählt und die Menschen bewegt werden, was er denn so erzählt hat. Also er erzählt eigentlich nur das Leben von Jesus. Und dann passiert etwas ganz Faszinierendes, was manche Theologen das Pfingsten der Heiden bezeichnen. Er war noch nicht ganz fertig mit seiner Predigt, mit seiner Rede, also vielleicht jetzt in 5 Minuten. Und dann hat er gesehen, wie diese Heiden, diese Nichtjuden, das Gleiche erleben wie er in Jerusalem an Pfingsten. Sie haben in anderen Sprachen gesprochen, sie haben Gott gepriesen und es war faszinierend. Er ist ja nicht alleine hingegangen, er hat auch Menschen aus Joppe mitgebracht und die Menschen haben gesagt, ja, das ist ja wie bei uns in Jerusalem gewesen. Genau gleich. Da müssen wir jetzt was tun. Warum soll man sie nicht taufen und sie aufnehmen in das Reich Gottes? Und das haben sie dann gemacht und so ist etwas Neues entstanden. Ohne dieses Erlebnis, ohne dass die Juden zu Nichtjuden, Petrus zu Nichtjuden gegangen wäre, wären die Heiden vielleicht nie dazu gekommen, zum Volk Israel, zu den Jesus-Nachfolgern dazuzugehören. Und dann kommt es, wie es immer kommt, oder häufig, immer wahrscheinlich nicht, aber sehr häufig. Alle sind begeistert, jawohl, Pfingsten. Der Heilige Geist ist da, ist zu den Cornelius gekommen und alle sind happy. Und dann kommt Petrus nach Jerusalem und was passiert? Wie konntest du nur, Petrus, weißt du nicht, was im Alten Testament steht? Und sie werden gleich, ohne sich das zu erzählen zu lassen, sie sagen, das geht gar nicht, was du da gemacht hast. Und so ist es, denke ich, auch heute. Wie könnt ihr nur in einer Kneipe Gottesdienst machen? An so einem Tag nicht in die Kirche gehen, sondern vielleicht zu eurem Nachbar und mit ihm reden. Jemand willkommen heißen, der nicht schön angezogen ist, sondern stinkt. Frauen reden lassen im Gottesdienst, alle Lebensgemeinschaften segnen oder dem Mann oder der Frau vergeben. Jede große Bewegung, denke ich, von Gott hat auch ihre Kritiker. Und da denke ich, beobachten ist wichtig, nachzufragen, was ist passiert, wie passt das denn alles zusammen, wie kommst du dazu, dass du das tust, wer waren die Boten? Wo war der Impuls? Wer hat die Botschaft weitergetragen? Und ich denke, wenn wir zu schnell urteilen, kann es sein, dass wir weniger tolle Erlebnisse haben. Man könnte auch manchmal meinen, dass jede große Erscheinung, die passiert, auch immer auch Menschen überzeugt werden müssen. Und deshalb denke ich, dass es wichtig ist, in unserem Leben immer wieder Folgendes zu beachten. Zuerst hören im Alltag. Es kann zu jeder Stunde passieren, dass Gott zu uns spricht. Ob um 15 Uhr oder um 12 Uhr, nachts um 12 oder wann auch immer. Und da ist es entscheidend, dass wir bereit sind zum Handeln. Andere ansprechen und weitere Menschen, andere Boten mitzunehmen. Und bereit sind, dann auch im nächsten Schritt die gute Botschaft zu verkündigen. Mehr, denke ich, haben wir als Christen nicht zu tun. Und ich denke, schön wäre es auch, wenn wir es schaffen, als Bezirk genau das zu erleben mit unserem neuen Projekt. Menschen werden Boten, tragen die Idee weiter und tragen die Idee zu Menschen. Schön wäre es, wenn wir Neues wagen, neue Formen und neue Erlebnisse dadurch auch haben. Wenn Gott zu uns spricht, unsere Glaubensbilder vielleicht dadurch verändert und wir Menschen auf Augenhöhe dadurch begegnen. So wie Petrus diesem Hauptmann Cornelius auf Augenhöhe begegnet ist. Und schön wäre es, wenn Menschen vorbereitet wie Cornelius die andere dazu einladen und sagt, hört euch mal an, was der zu sagen hat. Und gut ist auch, wenn wir mit Kritikern offen begegnen können. Und da komme ich zu meinem letzten Punkt. Was war im Verborgenen in diesem Text enthalten und ist doch manchmal so wichtig? Ich glaube, dass es wichtig ist, Beobachtungen immer wieder mitzuteilen, zurückzufragen und Erlebnisse zu wiederholen. Cornelius' Boten erzählen, was Cornelius erlebt hat. Sie kommen zu Petrus und sagen, der hatte eine Erscheinung und der hat zu ihm gesagt, komm hierher, schick jemand her, dass sie herkommen zu dir und dass Petrus dir etwas erzählt. Petrus hat sich die Geschichte von den Boten angehört, aber als er Cornelius wieder begegnet ist, hat er nicht gesagt, ich weiß ja, was war. Nein, er hat zu Cornelius gesagt, erzähl mir, wie es war. Wie hast du es erlebt? Du bist der entscheidende Zeuge. Und so erzählt Cornelius seine Geschichte ein weiteres Mal Petrus persönlich. Und Petrus, als er den Vorwürfen der Apostel begegnet ist, wiederholt er ebenfalls wieder die Geschichte. Wie war das denn? Und ich hoffe, dass es uns einfach gelingt, dies zu tun. Und am Ende meiner Predigt wollte ich noch eine kleine Übung mit euch machen, weil ich glaube, manchmal ist es gut, einfach nur zuzuhören und zu überlegen, was ist denn da und warum ist es so? Eine Übung für Autofahrer und eine für Gottesdienstbesucher, die für Autofahrer, wenn ihr heute Morgen hierher gefahren seid, auf einer Straße, wo man 70 Kilometer pro Stunde fahren kann, fährt einer vor euch, der fährt nur 30 Kilometer pro Stunde. Was könnte der Grund sein? Warum ist der nur 30 gefahren? Wie wird es euch gehen? Der nicht netter Mensch, warum fährt er so langsam? Ich muss jetzt in die Kirche. Oder seht ihr, fährt vielleicht schlingelig, hat vielleicht vergessen, die Warnblinke einzuschalten. Was könnte der Grund sein? Motorschaden? Marderschaden? Kein Dachschaden? Oder ihr habt euch verabredet heute mit einem Freund zum Gottesdienst und er ist nicht gekommen. Obwohl ihr auf sein Handy versucht habt, ihn zurückzufragen, WhatsApp-Nachrichten oder sonstiges geschrieben habt, keine Reaktion. Was könnte der Grund sein? Manchmal schimpfen wir ja und werden sehr schnell. Und das ist nicht gut für uns. Und hoffentlich, denke ich, lernen wir wie Petrus zurückzufragen und sind immer ein bisschen vorsichtig mit der Aussage, wie konntest du nur? Wie konntet ihr nur? Das wünsche ich uns. Amen.